Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet. Einfach klingende Antworten und extreme Positionen gewinnen an Zuspruch. Der Zeitpunkt ist gut, immer wieder auch den Blickwinkel zu wechseln. Dazu will die neue OÖN-Kolumne Die andere Seite von Meinhard Lukas einen Beitrag leisten.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die andere Seite lautet ein Format der Oberösterreichischen Nachrichten, in dem sich der frühere Rektor der JKU Linz und renommierte Jurist Meinhard Lukas mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt. In dieser Woche geht es um eine Frau, die im Zuge des EU-Wahlkampfes in enorme Bedrängnis geraten ist. Es geht um die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling. Anfang Mai wurde publik, dass Schilling in privaten Chats Vorwürfe gegen ehemalige Vertraute und gegen Journalisten formulierte, die sich als falsch herausgestellt haben, beziehungsweise die sogar eine Unterlassungserklärung zur Folge hatten. Seither muss sich die grüne Spitzenkandidatin gegen sehr viel Kritik wehren. Meine erste Frage an Meinhard Lukas: Hat Lena Schilling diese Kritik verdient?
Ich glaube ja. Es gibt ja zwischenzeitlich nicht nur die Recherchen, die der Standard Anfang Mai publiziert hat, sondern insbesondere der Falter hat, nachdem er sich zunächst dem Thema noch verweigert hat, aus medienethischen Gründen, wie er sagt, dann diese Recherchen auch nachvollzogen, und zwischenzeitlich sind, glaube ich, einige Vorwürfe relativ gut belegt. Ausgangspunkt ist ja ein gerichtlicher Vergleich, den die Lena Schilling abgeschlossen hat, möglicherweise auch abschließen musste, mit den Ehegatten Born-Mehner. Die sind inzwischen bekannt, im Standardartikel war das noch nicht bekannt, und musste sich in diesem Vergleich verpflichten, künftig nicht mehr die Behauptung aufzustellen, dass Herr Born-Mehner seine Frau körperlich beeinträchtigen würde und dass daraus sogar eine Fehlgeburt resultiert sei. Das ist zwischenzeitig ein aktenkundiger Vergleich, der auch, um es einmal neutral zu sagen, den Weg in die Medien gefunden hat. Und das war offensichtlich der Anlass, des Standard für tiefergehende Recherchen.
Sie haben Medienethik angesprochen. Dieser Fall hat eben mehrere Facetten. Er hat auch die Facette, die Sie deutlich anschneiden, den Umgang von Medien mit Quellen, mit anonymen Quellen. Finden Sie, dass es hier Fehler gegeben hat oder Verletzung ethischer Standards von Seiten der Medien?
Ja, ich glaube, es ist schon viel diskutiert worden über die Frage, ist es überhaupt von öffentlichem Interesse, was Lena Schilling im Wesentlichen in privaten Kontakten geäußert hat. Und sehr früh hat die Doyenne des österreichischen Journalismus, die Frau Rohrer, glaube ich, sehr überzeugend dargelegt, dass natürlich schwerwiegende Charaktermängel, ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit für einen Mandatar, der sein Land in Europa vertritt, der aber vor allem die europäischen Interessen vertreten soll, natürlich ein Thema ist, das von öffentlichem Interesse ist. Ich glaube, so weit sind sich viele einig, nicht alle, aber viele einig, die Grünen sehen es noch anders.
Ich wollte gerade sagen, die Grünen sehen das anders, die sagen, das waren private Äußerungen, das hat doch nichts mit ihrem politischen Engagement zu tun. Ist das nicht gespielt blauäugig?
Ich glaube, dass es ein Stück weit gespielt blauäugig ist und dass es auch sehr konventionell daherkommt, wie die Grünen hier argumentieren, was man eher von Parteien, die schon länger auf der politischen Bühne in Österreich sind, gewohnt sind. Und der Falter hat ja auch nicht gesagt, es wäre nicht an sich von öffentlichem Interesse, was Lena Schilling hier möglicherweise angerichtet hat, aber das betrifft eben Personen, die anders als Schilling keine Spitzenkandidaten für eine EU-Wahl sind, die wirkliche Privatpersonen sind. Und wenn man über die Vorfälle berichtet, so der Falter-Chefredakteur Florian Klenk, dann könne man das nur tun, indem man deren Interessen auch beeinträchtigt. Über das kann man diskutieren, aber ich glaube, an sich die Vorwürfe, da ist man sich zwischenzeitlich jenseits der Grünen relativ einig, sind von öffentlichem Interesse. Und die Grünen haben ja noch im letzten Nationalratswahlkampf proklamiert, wenn man den Anstand wählen will, dann soll man grün wählen. Und das ist ja eine Anstandsfrage, um die es hier geht. Ich glaube, eine ganz andere Ebene ist aber die Frage, auf welchen Quellen beruhen diese Vorwürfe. Da gibt es eine verfügbare Quelle, die ist auch faksimiliert worden. Das ist der Vergleich. Aber schon da kann man sich die Frage stellen, was ist der Anlass, einen solchen Unterlassungsvergleich abzuschließen? Und in dem Zusammenhang gibt es ja sehr unterschiedliche Erzählungen von der Frau Schilling einerseits und von der Frau Born-Mehner andererseits. Die Frau Schilling sagt, sie hätte diese Äußerungen, dass sie davon ausgeht, dass es zu körperlichen Beeinträchtigungen gekommen ist, aus Sorge um ihre vormalige Freundin Born-Mehner gemacht. Und die Frau Born-Mehner sagt, das sei frei erfunden. Und je nachdem, was von den beiden Schilderungen richtig ist, verändert das natürlich auch wesentlich das Licht, das auf diesen Vergleich fällt.
Lena Schilling hat mit ihren Vorwürfen aber auch andere Menschen in Bedrängnis gebracht, nämlich beruflich in Bedrängnis gebracht. Ist das nicht ausreichend, um die Causa auch als Medium öffentlich zu machen?
Ja, ich glaube, die Frage ist trotzdem, was sind die Quellen? Wenn die Vorwürfe stimmen, wenn die Vorwürfe ausreichend belegt sind, dann ist keine Frage, dass das von öffentlichem Interesse ist und dass es geradezu eine Frage der journalistischen Sorgfalt ist, darüber auch zu berichten. Aber wenn man sich den Standardartikel vom, glaube ich, 7. Mai um 18.30 Uhr online gegangen, bekannterweise kurz nachdem der Wahlkampfauftrag der Grünen am Karlsplatz zu Ende gegangen ist, und wenn man sich anschaut, da sind ja eine Reihe von Vorwürfen formuliert von zwei Männern, die von der Schilling bezichtigt worden sind, Verhältnisse zu haben oder überhaupt sie bedrängt zu haben. Da gibt es Vorwürfe aus der Aktivistin- und Aktivistinnen-Szene. Also das sind ganz unterschiedliche Vorwürfe. Der Standard beruft sich ja darauf, mit 50 Personen gesprochen zu haben und gleichsam ein Charakterdossier dadurch verfassen zu können. Und eine Reihe von Vorwürfen beruhen einzig und allein auf der Aussage von Betroffenen. Und diese Betroffenen haben gesagt, die Geschichten sind so pikant, da will ich nicht in der Zeitung stehen, das ist verständlich. Das ist auch Redaktionsgeheimnis, wenn jemand hier nicht öffentlich gemacht werden will, alles okay. Aber die Frage ist, ist das dann eine ausreichende Quelle, wenn dann eine anonymisierte Aussage veröffentlicht wird? Und es gibt ja einen Parallelfall in der Vergangenheit, einen durchaus zugespitzten Parallelfall, da geht es nicht um den Standard, sondern um die Vorarlberger Nachrichten. Die Leserinnen und Leser erinnern sich vielleicht daran, 2022, die sogenannte Inseraten-Affäre des ÖVP-Wirtschaftsbunds in Vorarlberg. Da ist zunächst um Steuerfragen gegangen und plötzlich taucht in den Vorarlberger Nachrichten eine auch faksimilierte eidesstättige Erklärung auf. Der Absender der Erklärung ist geschwärzt. Gesagt wird, das ist ein hochrangiger Wirtschaftstreibender und der behauptet in dieser eidesstättigen Erklärung, der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Wallner habe für Inserate geworben und als Gegenleistung Gutwill bei Genehmigungen in Aussicht gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, hat intensiv nach dieser Quelle gesucht, hat sie nicht gefunden, hat keine weiteren Beweise gefunden und die ganze Sache ist eingestellt worden. Und ich glaube, dass schon dieser Fall, der deutlich zugespitzter ist als der vom Standard, weil es da eine einzige Aussage war, dann auch ein entsprechendes Schicksal genommen hat. Dazwischen hat sich der Vorarlberger Landeshauptmann in Krankenstand begeben, hat ihn offensichtlich sehr betroffen gemacht. Auf der anderen Seite muss man freilich auch sagen, das gehört auch zu der Geschichte, die ÖVP Vorarlberg, der Wirtschaftsbund Vorarlberg und der Landeshauptmann selbst ist denkbar intransparent umgegangen mit Fragen, die diese Affäre betreffen.
Das wollte ich sagen. Also diese Geschichte war ja eingebettet in eine größere Affäre und jetzt drehen wir einfach einmal den Spieß um. Stellen Sie sich vor, Sie sind Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten und bekommen diese eidesstättige Erklärung. Wäre es möglich gewesen, darüber nicht zu berichten?
Ja, also ich sage das jetzt natürlich nicht unter dem Druck der Ereignisse eines Tagesmediums stehend, nicht von Zugriffen abhängend, nicht von Abonnentinnen und Abonnenten abhängend, also nicht von der Aufmerksamkeitsökonomie einer Medienszene abhängen, aber ich glaube,
aber da geht es ja nicht nur um Aufmerksamkeit.
Nein, und auch um die Frage, was zu berichten ist.
Und,
ja, ja, aber und, es geht schon bei Medien auch immer um beides. Ich glaube, so offen sollte man sein. Aber auch völlig unabhängig, auch wenn man es rein aus einer journalistischen Sorgfalt heraus sich gehalten sieht, das zu veröffentlichen, glaube ich, dass eine solche Quelle, die anonym bleiben will, keine Grundlage ist, einen solchen Vorwurf zu erheben. Und natürlich schaue ich als Jurist auf dieses Thema auch. Und es geht ja um nicht weniger als das, was in Juristenkreisen, Juristinnenkreisen die sogenannte Zitatenjudikatur des obersten Gerichtshofs ist.
Jetzt muss ich natürlich ein bisschen die Partei ergreifen, auch für die Nutzung von anonymen Quellen. Die Watergate-Affäre, die Anfang der 70er Jahre gemündet hat in den Rücktritt des US-Präsidenten Nixon, ist auch ausgelöst worden durch eine anonyme Quelle, die permanent zwei Journalisten mit Informationen versorgt hat. Besteht da nicht die Gefahr bei Ihrer Sichtweise, dass man dieses journalistische Instrument per se diskreditiert?
Nein, also ich glaube, und insofern ist das Gespräch eine gute Möglichkeit, das noch differenzierter darzustellen, als man das auf einer Seite in den oberösterreichischen Nachrichten kann. Ich bin völlig überzeugt davon, und die Watergate-Affäre ist ein gutes Beispiel, dass einmal solche Quellen, die anonym bleiben wollen, unglaublich wichtig sind für Medien, um überhaupt einmal einen Anlass zu haben, tiefergehende Recherchen zu starten, um mit mehr als dieser einen Person zu sprechen. So hat sich auch der Standard in der Causa Lea Schilling gemacht, um Sachbeweise, auch wie wir das im Juristendeutsch nennen, Quellen heißt es in der Journalisten- und Journalistinnensprache, um weitere Quellen herbeizuführen. Und die können dann ein Gesamtbild mit einer solchen Aussage ergeben. Wenn es eine singuläre Aussage bleibt und das ist ein juristischer, ganz wichtiger zweiter Punkt, wenn die Vorwürfe ins Strafrecht gehen, wenn die Vorwürfe das sind, was man unter Juristinnen und Juristen eine üble Nachrede nennt, also etwas, wogegen man sich normalerweise wehren kann. Wenn irgendjemand über mich sagt, ich habe ein unehrenhaftes Verhalten gesetzt, kann ich die Person klagen. Genau das ist ja zwischen Schilling und den Bornmenas passiert. Und kann dann verlangen, dass der Wahrheitsbeweis angetreten wird. Die Möglichkeit habe ich, wenn etwas anonym in den Medien zitiert wird, nicht. Und der oberste Gerichtshof sagt, wenn ich aber diese Möglichkeit nicht habe, dann ist möglicherweise das Medium selbst für diese Aussage verantwortlich. Und jetzt muss man aber dazu sagen, wenn solche Vorwürfe Politiker treffen. Und
muss sich dafür auch rechtfertigen.
Nur wenn solche Vorwürfe einen Politiker treffen, nur dazu den Landeshauptmann eines Bundeslandes, der dann Unterlassungsklage gegen das Medium dieses Bundeslandes einbringen müsste, dann hätte ich einmal die Vermutung, dass Medienberaterinnen sagen, es ist kurzsichtig jetzt, eine solche Klage gegen ein so wichtiges Leitmedium in diesem Bundesland einzubringen. Und das ist eine gewisse Schutzlücke. Und um es noch ein bisschen zuzuspitzen und das zu tun, was man in Gesprächssituationen nicht tun soll, und das Interview, nämlich eine Gegenfrage zu stellen, was wäre, wenn eine solche Erklärung einen Vergewaltigungsvorwurf enthält? Standalone. Muss dann das Medium das, nur weil diese Behauptung erhoben wird, veröffentlichen? Wäre ein ganz schwerer strafgerichtlicher Vorwurf, also Vorwurf einer strafgerichtlichen Tat. Ich würde jetzt nicht das mit den Fällen vergleichen in Sachen Wallner und Schilling, sondern das ist ja der juristische Tugend oder Untugend, dann immer noch die Fälle etwas zu steigern, um zu prüfen, wie gut ein Argument ist oder nicht. Also ich glaube schon, dass hinter dieser Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs auch ein Wertungsgesichtspunkt steckt, nämlich wenn die Quelle nicht mehr ist als die Aussage einer Person, die nicht genannt werden soll, dann würde ich mal vorsichtig sagen, dann sollte Zurückhaltung geübt werden. Etwas völlig anderes ist es, dass Dinge zitiert werden, dass man erfährt, wie ist die Stimmung in einer Partei, wie wird ein Bürgermeister gesehen in der Bevölkerung, wie sehen Wirtschaftstreibenden den Wirtschaftskammerpräsidenten, wo es nicht um den Vorwurf geht, strafrechtliches Verhaltens oder auch wirklich Dinge, die die Ehre betreffen. Also ich glaube schon, dass man da differenzieren sollte und ich glaube auch, dass es darüber eine zumindest medienethische Debatte geben sollte.
Da möchte ich einhaken, wenn Sie die Ehre ins Treffen führen. Sie haben jetzt unterschwellig natürlich auch angedeutet, Politiker würden hier keine Rechtsmittel einlegen, weil sie dann natürlich Angst haben würden, dass sie sich mit diesem Medium schlecht stellen würden. Und auf diesem Fundament könnten Journalisten ja fast alles schreiben und müssten das gar nicht belegen. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Vorwurf, der nicht zu halten ist. Denn diese Gegenfrage, was wäre mit einem, wenn das einen Vergewaltigungsvorwurf beinhalten würde, in unserer Redaktion landen fast täglich Schreiben mit anonymem Absender, mit gravierenden Vorwürfen. Selbstverständlich muss das geprüft werden, recherchiert werden und selbstverständlich wissen wir aus Erfahrung, dass oft sehr wenig übrig bleibt, außer eine persönliche Animosität zwischen zwei Menschen. Also ist es nicht schwierig, wenn man sagt, Medien sind da in einer sicheren Position, weil Politiker würden sich gegen sie nicht zur Wehr setzen und würden deshalb eher leger mit ihrem Berufsethos umgehen?
Also wenn ich das so zum Ausdruck gebracht haben sollte,
ich habe es so verstanden,
dann ist es sicher überspitzt formuliert. Ich habe ja gesagt, das geht immer bei, vor allem wenn man rechtliche Wertungen versucht zu erkennen, um Dinge zuzuspitzen. Also der oberste Gerichtshof formuliert das auch genauso, sonst könnte man ja beliebig Dinge über Menschen verbreiten, ohne dass sich die zur Wehr setzen können. Damit sagt der oberste Gerichtshof auch nicht, dass Medien, die zitieren, das in dieser Absicht tun. Das sind einfach Dinge zu Ende denken, ohne dass man diesen Vorwurf erhebt. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube gar nicht, wenn ich gesagt habe, Medienberater würden das als kurzsichtig sehen, dass diese Medienberater, so würde ich es ja nicht verstehen, meinen, dass deswegen dann eine Zeitung schlecht über den Politiker künftig schreiben wird. Es ist einfach eine Frage, wie steht man als Politiker da, wenn man mit Medienklagen etc. vorgeht. Also ich glaube, sich darauf andererseits zurückzuziehen, zu sagen, naja, wann sich der Politiker sicher ist, dass das nicht stimmt, dann soll er halt klagen, sollte auch nicht zum Regelfall werden. Sondern es geht einfach um die Frage, wie valide ist eine Quelle? Und das ist ja auch der Unterschied zu den Beispielen, die Sie angesprochen haben mit den vielen anonymen Zuschriften. In dem Fall geht es ja darum, dass ein Medium den Urheber kennt und nur dann beruft sich ja auch ein Medium darauf, auf anonyme Quelle, die kann bestenfalls eine Recherchegrundlage sein. Aber wenn ein Medium einen Urheber kennt, aber der Urheber sagt, ich will nicht genannt werden, das Medium schätzt ein, der ist so seriös, das klingt so seriös, das bringe ich. Und mein Gegenargument ist, dass wenn es um schwerwiegende Vorwürfe geht, deswegen auch die Zuspitzung mit dem Vergewaltigungsvorwurf, noch einmal, ohne das zu vergleichen mit den Fällen, über die wir reden, dann glaube ich, dass große Zurückhaltung geboten ist, nicht nur rechtlich, sondern auch medienethisch.
Da sind wir sicher auf einer Wellenlänge. Ich möchte zum Schluss noch mal zu den Grünen kommen und zu Ihrem Umgang mit dieser Causa. Es gab zwei Pressekonferenzen, die immer eiligst einberufen wurden. Einmal war das sogar die ganze Führungsgarde der Grünen am Werk. Haben Sie das Gefühl, dass die Grünen da besonders wehleidig umgegangen sind mit diesen Vorwürfen? Und eine zweite Frage, und die ist natürlich auch wieder eine Zuspitzung. Glauben Sie, dass sich die Grünen ähnlich in die Bresche geworfen hätten, wenn dieselben Vorwürfe zum Beispiel eine FPÖ-Politikerin betroffen hätten?
Also, ich meine, das, was wirklich bemerkenswert ist, man hätte ja den Eindruck bekommen können bei dieser ersten Pressekonferenz, man stelle sich vor, um 18.30 Uhr stellte es der Standard online, ich glaube irgendwann gegen Mitternacht sind die Einladungen gekommen für die Pressekonferenz zu einer eher Unzeit für Pressekonferenzen, ich glaube um 8:30 in der Früh, noch dazu in Wien. Und damit hat man vielleicht den Eindruck zunächst gehabt, ich auch, die Grünen sind völlig überrascht worden davon. Wie man inzwischen weiß, hat es aber natürlich entsprechende Anfragen auch von Medien schon über Wochen gegeben. Also es war absehbar, dass da etwas kommen kann. Vielleicht waren die Grünen etwas geschockt, dass es gerade der Standard ist, der diese Vorwürfe publiziert. Ein Medium, das sicher für viele Grünwählerinnen und Grünwähler sowas wie ein Leitmedium ist. Einfach weil ihre Themen vorkommen, weil dort auch grüne Ideen viel Raum finden. Und jetzt ist es dieses Medium, andere schrecken zurück, das publiziert. Und ich glaube schon, und da ist es vielleicht allen so gegangen, dass die Einordnung dieser Vorwürfe, wie viel ist davon privat, wie viel ist davon öffentlich, durchaus im Laufe der Zeit sich verändern kann. Aber das kann diese Performance der Grünen bestenfalls ein bisschen illustrieren, aber nicht erklären, dass die beiden Pressekonferenzen desaströs waren, die auch in der Wortwahl desaströs waren. Ich will das, heißt, das jetzt nicht wiederholen.
Professionell war es nicht.
Professionell war es nicht. Fürs Lehrbuch für Krisenkommunikation war es auch nicht. Und was mich daran aber noch mehr wundert ist, dass außer irgendwelche generellen Entschuldigungen auf Twitter oder Aussagen, da ist nicht alles ideal gelaufen, wie von der Frau Gewessler in der ZIB 2, so ein wirklicher Reflexionsprozess zu diesem Thema nicht nachlesbar und nachhörbar gewesen wäre. Und ich glaube, ein solcher Reflexionsprozess schadet uns Leserinnen und Lesern nicht. Er schadet der Frau Schilling nicht, den Grünen nicht, aber, um das noch einmal zu sagen, auch den Medien nicht.
Das war halt wirklich sehr viel Medienwissenschaftliches fast und Politologisches. Ich bedanke mich für das ausführliche Gespräch. Meine Damen und Herren, die Kolumne Die andere Seite lesen Sie am Donnerstag in den oberösterreichischen Nachrichten. Vielen Dank.